Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht. Von AppScale.
Es ist wahrscheinlich das Worst-Case-Szenario für jeden Online-Händler. Es ist freitags, es ist Black Friday, die Bestellungen kommen rein, in diesem Fall 8000 Stück. Und am Montag brennt ohne Witz einfach der Lieferant ab, inklusive Lager, inklusive aller Pakete. Und 8000 Pakete, die im Home-and-Living-Bereich natürlich einen sehr, sehr hohen Warenwert haben, sind einfach zerstört. Es ist eine unglaubliche Geschichte, die wir heute präsentieren, denn wir haben Philipp Kehela, den Gründer und Geschäftsführer von Mokebo, hier am Start. Und die Geschichte ist wirklich einzigartig und ist wirklich einfach, glaube ich, schön zu hören. Es beginnt damals mit Amazon, wo Philipp 6 Jahre lang an Bord war für verschiedenste Bereiche mit aufgebaut hat, wo natürlich auch irgendwie der ein oder andere ja nicht ganz unbekannte Person in der Zeit auf jeden Fall auch hervorgekommen ist, bis er dann 2018 Mokebo gründet und irgendwo im Verlauf dieser Geschichte passiert dann eben genau dieser Brand bei seinem größten Lieferanten. Es ist ein wirklich spannendes Gespräch geworden. Philipp ist unternehmerisch sehr aktiv. Das heißt, wir haben eben auch versucht, sozusagen alle anderen Bereiche abzudecken und geben genau sozusagen deswegen auch einen kleinen Deep Dive mit dazu, wo wir uns vor allem auf das Thema Marktplätze fokussieren. Marktplätze sind das, was Philipp kann. Deswegen hat er jetzt noch Mokeko gegründet, wo er sich darauf fokussiert, anderen Unternehmen dabei zu helfen, Marktplätze erfolgreich zu erobern. Es ist ein unglaublich spannendes Gespräch geworden, was, glaube ich, so einen unternehmerischen Spirit in der Köln-Fauna-Geschichte, aber eben auch sozusagen dann dieser Mehrwert mit den Marktplätzen eben einfach verbindet. Es ist ein sehr schönes Gespräch geworden, deswegen will ich gar nicht lange drum herum reden. Wir gehen direkt rein. Viel Spaß!
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded, heute mit dem Philipp Kehela von Mokebo. Freut mich, dass du da bist. Hi.
Ja, danke für die Einladung. Hat ja ein bisschen gedauert, aber jetzt haben wir uns.
Wie geht's? Freut mich sehr, dass du da bist.
Ja, freut mich auch. War ja ein kurzer Weg. 5 Minuten mit dem Fahrrad rübergefahren. Also hier Heimspiel heute für uns.
Das stimmt auf jeden Fall. Das muss man schon sagen. Die Kölner Legendenfolgen haben immer eigentlich immer den größten Platz in meinem Herzen. Da kann man auch immer irgendwie 10 Minuten vorher sagen, ich komme 5 Minuten zu spät. Das ist sonst ein bisschen schwieriger. Deswegen freut uns auf jeden Fall, dass es geklappt hat. Wir kennen uns ja auch alle schon so ein bisschen länger. Vielleicht, wir haben die Frage lange nicht gestellt, beziehungsweise manchmal kann man die Frage auch gar nicht stellen. Woher kennen wir uns eigentlich alle so ein bisschen? Weißt du es noch?
Ja, also ich weiß auf jeden Fall, dass der Marvin auf der E-Commerce Expo auf mich zugekommen ist. Und ich glaube, wir waren damals early. Ich meine, wir waren 3 Jahre am Markt. Ich glaube, ihr wart noch ein bisschen...
Ja, so 7 Monate oder so.
7 Monate.
War ich in Vollzeit dabei.
Genau, ja. Und er hatte dann gut gepitcht, ja. AB-Testing gepitcht und die Idee davon. Und wir sind, glaube ich, schnell übereingekommen, dass AB-Testing für Möbel auf dem Scale, auf dem wir unterwegs sind, schwierig ist. Einfach wegen den Aufträgen, die man verkauft. Aber ich glaube, das war so der erste Moment. Und heute habe ich dann gehört, dass du auch schon mit dabei warst, noch ganz frisch.
War mein erster Arbeitstag. Da bin ich dem Chef hinterher gedackelt so ein bisschen.
Aber ey, wie kann man besser in der Arbeit starten als auf der E-Commerce Expo? Also
auf jeden Fall. Nicht schlecht. Nee, freut uns auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben heute ein sehr, sehr spannendes Thema, weil ich glaube, so Home and Living haben wir lange auch nicht mehr so ein bisschen behandelt und ist natürlich einfach ein großes, großes Thema in deinem Leben auf jeden Fall. Und ich glaube, da haben wir auch den passenden Experten auf jeden Fall, da genauer reinzugehen. Vielleicht, bevor wir so ein bisschen so auch deine Geschichte einfach so ein bisschen aufrollen, weil ich finde es eigentlich immer sehr schön, auch so ein bisschen so das ganze Leben so einfach so ein bisschen so zu porträtieren, sage ich jetzt einfach mal. Stell dich doch vielleicht einfach selber einmal kurz vor mit den vielleicht 3 Marken, die gerade in deinem Leben relevant sind und was für ein Scale das ist. So ein bisschen vielleicht auf der Schwiegermama-Basis.
Ja, gerne. Ja, ich bin Philipp, 33 Jahre, gebürtiger Gelsenkirchener, im Ruhrgebiet aufgewachsen. Dann habe ich lange bei Amazon in München gearbeitet, in verschiedensten Positionen, dual studiert, bei Marketplace gewesen als Account Manager und dann am Ende in der Amazon Prime Organisation als Produktmanager unterwegs gewesen. Ich habe mit meinem besten Kumpel 2018 die Firma Mokebo gegründet, Möbel, Direct-to-Consumer-Brand. Wir sind damals 100% auf Amazon gestartet, das war irgendwie so die Low-Hanging-Fruit. Ich kam von Amazon, mein Co-Founder kommt familiär aus der Möbelindustrie. Das heißt, wir hatten da eigentlich so 2 Unfair Advantages, die wir zusammengebracht haben. Inzwischen irgendwie jetzt so Breaking News, diesen Monat ist unser eigener Online-Shop zum ersten Mal stärkster Kanal. Das heißt, das ist auch so ein Meilenstein, den wir jetzt erreicht haben, wo wir stolz drauf sind. Und ja, nebenbei mache ich noch ein paar andere Projekte, über die wir vielleicht auch noch mal ein bisschen sprechen. Unua, was auch wieder ein D2C-Startup, aber aus der Modeindustrie jetzt ist. Also ich gehe auch ein bisschen in Fashion rein. Und eine Marktplatzberatungsagentur mit Mokeko, wo wir anderen Brands und Retailern so ein bisschen helfen, das ganze Marktplatzgeschäft zu entschlüsseln.
Sehr spannend, um die Leute am Anfang gleich so ein bisschen zu hooken, kann man vielleicht so ein bisschen so ein paar KPIs droppen, wie viel Umsatz macht ihr so ungefähr, vielleicht wie viele Leute seid ihr gerade so irgendwie komplett im Team?
Das genau, also wir sind spannend. Bei Mokebo voll bootstrapped, also keine Investoren an Bord, wir werden dieses Jahr 10 Millionen Euro netto Umsatz machen, das wird so ein Wachstum von rund 30% dann zum Vorjahr sein, also wir sind auf einer guten Trajectory dahin, sind 17 Leute am Standort Köln, Und genau, das, die anderen Projekte sind noch so neu, dass wir da noch nicht viel drüber sprechen können. Unua ist im ersten vollen Umsatzmonat jetzt gewesen, im März haben wir schon 30.000 Euro Nettoumsatz gemacht, über 500 verkaufte Jacken, da bin ich auch echt zufrieden mit. Und ja, wir wachsen stetig und ich hoffe, dass die Konjunktur irgendwann auch wieder anzieht, dass man nochmal ein bisschen stärker abheben kann.
Yes, also wenn man vielleicht so ein bisschen so die Lebensläufe von vielen Leuten vergleicht, die vielleicht irgendwie schon so ein bisschen was im Leben, sag ich mal, erreicht haben oder wirklich irgendwie, sag ich mal, Sachen aufgebaut haben, sieht man eigentlich ziemlich schnell immer irgendwie vor allem am Anfang des Lebens vielleicht irgendwie, sag ich mal, 15 Firmen, die man vielleicht irgendwie dann schon irgendwie so ein bisschen im Kopf hat, dafür, dass daraus was entsteht. Jetzt war es bei dir auf jeden Fall Amazon. Vielleicht können wir einfach damit anfangen, weil ich finde das mega, mega spannend. Du bist, glaube ich, 2012 Amazon sozusagen gejoint. Und was natürlich sagen, Amazon 2012, das ist jetzt ja 13 Jahre knapp her. Vielleicht kannst du so ein bisschen erzählen, wie war so ein bisschen so der Beginn damals? Wie bist du da so reingestartet? Was für eine Firma hast du ein bisschen vorgefunden? Weil ich glaube, es ist schon ein ziemlich entscheidender Punkt irgendwie in deiner Geschichte.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe bei Amazon mein Dualstudium beendet. Angefangen hatte ich 2010 mein Dualstudium bei der Neckermann-Gruppe. Die sind dann insolvent gegangen. Damals wollten die den Switch zum Marktplatz machen. Die waren ja nur Retail, hatten eine eigene Lega in Frankfurt. Dann hat der Investor da nicht mehr nachgeschossen, dann sind die insolvent gegangen. Dann mussten wir uns neue Ausbildungsstätten suchen und ich bin dann über einen heutigen Kumpel von mir, der ein Dualstudium bei Amazon gemacht hat, den hatte ich bei Xing angeschrieben, habe gesagt, ey, könntest du mir irgendwie Kontakt herstellen zur HR-Abteilung? Dann hat das geklappt, das war mega, weil es natürlich life-changing für mich war. Bei Amazon wird man sehr stark über Aktien bezahlt, also relativ geringe Base-Salary, sehr, sehr viel Aktienkomposition. Und das hat sich natürlich auch ganz gut ausgezahlt, weil der Aktienkurs, als ich angefangen habe, war vor dem Aktiensplit irgendwie, umgerechnet werden es halt vielleicht 5 Euro. Heute ist er ja irgendwie bei mal schon 230 Euro gewesen, das heißt, es war ganz gut für mich. Aber auch in the moment in time war spannend, weil es gab kein Sponsored Products, es gab kein FBA, es gab kein AWS. Also all diese Produkte wurden ja in den Jahren 2012 bis 2018 Stück für Stück gelauncht und du warst bei allen dabei. Das heißt, es war wirklich dieser Hockeystick-Moment von Amazon.
Was ja auch jetzt die wichtigsten Produkte, glaube ich, dann von Amazon sind.
Amazon ist der drittgrößte Advertiser der Welt. Amazon ist der viertgrößte Logistiker der Welt. Ist der größte Cloud-Service der Welt. Und das sind alles Produkte gewesen, die ja sozusagen entstanden sind daraus. Und da dabei zu sein war super. Habe ich verschiedene Positionen gemacht, wie schon mal angeklungen, irgendwie im Account-Management, irgendwie Seller angerufen und davon zu überzeugen, auf Amazon zu verkaufen. Und dann durfte ich das Amazon-Bundesliga-Radio als verantwortlicher Produktmanager launchen. Wir hatten ja 2016 von Sport1 die Rechte von der DFL für Audio abgekauft. Das war das erste Mal Amazon weltweit, dass man Livestreaming gemacht hat, komplett weltweit. Das heißt, wir hatten bis zu Jeff Bezos Hochmeetings, was echt crazy war, wenn man erstmalig irgendwie Live-Feeds durch die Produkte, die Alexa, die Kindle-Apps etc. gezogen hat und ich durfte das deutsche Produktteam da leiten, das war echt cool. Und ja, dann 2018 habe ich gedacht, jetzt ist der richtige Moment, weil sonst wäre wieder der nächste Beförderungszyklus angestanden und das hätte ich auch natürlich gemacht, aber ich habe gedacht, jetzt keine Kinder, noch nicht verheiratet mit meiner jetzigen Frau, jetzt wäre der Moment in Time, wo ich es nochmal machen könnte, zu gründen und es zu machen.
War das für dich sozusagen immer schon irgendwie so klar? Also irgendwie, glaube ich, viele Leute, die dann irgendwie sozusagen in solchen Gründungspositionen am Ende irgendwie landen, sage ich jetzt einfach mal, ist meistens schon so, dass man schon irgendwie nachvollziehen kann oder immer irgendwie schon weiß, so ein bisschen so, okay, irgendwie war die Affinität immer da. War das bei dir auch so oder hat sich das dann irgendwie einfach über die Zeit so ein bisschen entwickelt?
Ja, es war schon, also ich habe natürlich bei Amazon eben dadurch, dass wir so viel Innovation in der Zeit getrieben haben, dass bei jedem All-Hands-Meeting announced wurde, wir haben Amazon Web Services jetzt gelauncht. Wir wollen nicht mehr unsere Datenzentren jetzt auch vermieten an andere. Das war ja damals, da hat jeder gedacht so, okay, spannend. Und du warst bei so vielen Innovationen, so vielen Produktlaunches dabei, dass dieses Neuerschaffen in diesen Hockeystick-Jahren bei Amazon so recht normal wurde. Und ich habe dann für mich gemerkt, dass ich halt bilden möchte, bauen möchte. Und ich habe dann trotzdem auch gemerkt, 2018, jetzt wird es bei Amazon so ein bisschen weniger. Ich hätte relativ sicher zu Live-Video gehen können. Also jetzt auch, wir haben ja dann die Bundesliga-Rechte und NFL und sowas alles geholt. Aber da wäre sozusagen das Inkrementelle, die Lernkurve nicht mehr so krass für mich gewesen, was Neues zu bauen. Weil das, einen Live-Feed durch die Cloud und so zu bringen, das war schon sehr herausfordernd und sehr geil. Aber dann ein Video-Feed ist nichts anderes mehr als ein Audio-Feed. Also nicht eine andere große Herausforderung. Und deshalb wurde mir dann schon klar, ich bin ready, weiter Dinge zu bauen. Aber dass ich jetzt immer schon gesagt, ich komme jetzt auch nicht aus einer Unternehmerfamilie, ich bin jetzt irgendwie so ein Generational Breaker, weil keine Unternehmer in meiner Familie. Aber ich habe halt dieses Wachstums-Mindset, immer wieder neue Sachen machen zu wollen. Und durch dieses Unternehmertum, das bietet mir das jetzt an. Und deshalb war es sehr opportunistisch. Hätte es meinen Co-Founder nicht gegeben, hätte ich vielleicht nicht gegründet, weil das war dann so, ich konnte mich ein bisschen auch an ihm anlehnen, großer Bruder mäßig. Und er hat gesagt, ey, ich habe die Idee, ich habe die Möbel, du hast die E-Commerce-Expertise, wir bringen das mal zusammen. Und daraus ist dann jetzt halt die Confidence über die Jahre gestiegen, mehr Sachen zu machen, neue Businesses, Beteiligung und so weiter, weil ich halt merke, da immer wieder was Neues zu schaffen und immer wieder was Neues anzupacken, macht mir halt Spaß.
Woher kennt ihr beide euch? Also ist vielleicht auch irgendwie sozusagen in deiner ganzen weiteren Geschichte seid ihr beide ja irgendwie auch schon eher so sozusagen ein Traumduo, sag ich jetzt mal, oder wie würdest du es, oder woher kennt ihr euch, wie würdest du es selber beschreiben?
Genau, ja, also wir kennen uns seit 2010, seit dem Studium. Der hat damals bei einer Otto Group Tochter, Alba Moda, Mode eher so für die Mit-50er Dame Dualstudium gemacht, ne? Ja, genau. Und ja, wir haben da uns schon immer mega gut verstanden. Er war Dortmunder, ich war Schalker, das war so immer unser Witz. Dann sind wir zusammen in Amerika gewesen, haben da studiert im Ausland und so, und dadurch war das dann halt so Yin und Yang, ne? Wir sind komplementär in einigen Dingen, aber auch unterschiedlich in anderen. Und das hat uns halt geholfen, das Ding aufzubauen und uns da hinzubringen, wo wir jetzt heute sind.
Gab es denn von Amazon auch noch andere Leute, wo du sagst, hier, die sind auch irgendwie danach selbstständig geworden, erfolgreich gegründet oder sonstiges? Weil wenn man das halt irgendwie so ein bisschen mit der Rocket-Internet-Bubble vergleicht, ja, kommen da ja natürlich schon irgendwie sehr, sehr viele Gründer her, die man jetzt auch in diesem D2C-Space beispielsweise kennt. Hast du von deinen ehemaligen Arbeitskollegen vielleicht noch irgendwelche Beispiele oder sowas?
Ja, voll. Also was man auf jeden Fall, also einer meiner besten Freunde ist Kilian Kaminski, ist der Gründer von Refurbed.
Lustig, heute noch gelesen, irgendwie 2 Milliarden irgendwas, glaube ich.
Ja, also
Umsatzschwelle irgendwie geknackt oder sowas.
Ja, da läuft's
echt auch sehr, sehr gut.
Und wir beide waren halt super, super eng zu Münchner Zeit, weil wir in gleichen Teams auch waren. Und wir haben immer Mittag gegessen und gesagt, okay, was machen wir, was macht er? Er hatte die Idee mit Refurbed, ich hatte die Idee eher so mit so einem Marketplace-Seller-Modell. Und das ist sicherlich wahrscheinlich so aus unserer Peer Group die 2 besten Beispiele. Was aber schon krass ist, ist zu sehen, wie viele Top-Executives jetzt irgendwie CEO, Zuplus, alles so Leute aus meinem Umfeld, die in der Zeit bei Amazon waren. Viele, die im Corporate geblieben sind, aber bei Volt super hoch, bei Zuplus super hoch. Also da ist schon sehr auffällig, wie viele aus der Group rausgekommen sind. Es gibt noch ein paar, die auf die Agenturseite gegangen sind, also auch Marketplace-Beratungsagenturen. Bastian Littek zum Beispiel von den Marketplace Maniacs, auch relativ große Amazon-Agentur. Das sind so die mir jetzt direkt einfallen. Aber es ist schon auffällig zu sehen, wie viele Top-Executives im Corporate dann irgendwann von Amazon weg in andere. Das war schon eine Talentschmiede
zu der Zeit. Finde ich sehr spannend. Lass uns noch mal ein bisschen so diese Gründungsgeschichte einfangen, weil ich glaube, 2018, als ihr gestartet seid, war irgendwie so noch eine ganz andere Zeit im E-Commerce, wie es vielleicht heute ist. Heute ist es irgendwie so komplett, ich würde mal sagen, hoch professionalisiert. Also es ist irgendwie nicht mehr so, diese Goldgräberstimmung ist vielleicht so ein bisschen vorbei. Wie kann man sich das so ein bisschen vorstellen, wie ihr beide dann sozusagen erstmal auf die Idee gekommen seid? Also wenn man, glaube ich, richtig recherchiert hat, war vielleicht auch mal ein Food-Startup irgendwie sozusagen in der Überlegung mit drin. Wie kann man vielleicht sozusagen eure Vorgehensweise dann zum Okebo oder beziehungsweise die Zeit so ein bisschen von der Idee zum Rollout vielleicht so ein bisschen beschreiben?
Also ich glaube, was man ganz ehrlich sagen muss, wir wollten länger irgendwie ein mehr innovatives Venture-backed Startup machen, weil wir halt gesagt haben, auch so das, von was ich wusste von Kilian mit Refurbed, das ist natürlich von Anfang an ein klarer Venture-Case gewesen. Und dann haben wir halt gesagt, okay, was könnten wir machen? Und die Idee war damals sehr geil. Wir haben die dann sogar mit Meta verprobt, dass wir beispielsweise, wir haben lange eine Idee verfolgt, zu sagen, Food-Content ist ja immer noch ein Riesenthema, ne? Also irgendwelche Food-Kreatoren, die dann irgendwelche Shorts auf TikTok etc. machen, irgendwas essen machen, irgendwelche Viral-Hits, die dann zu irgendwelchen, es ist ein Riesenbereich. Und wir beide waren da also auch hinterher, weil wir selber gerne auch mal kochen und so. Und wir haben eigentlich die Idee gehabt, die ich immer noch geil finde, zu sagen, du pullst die Data dieser Viral Hits und du distribuierst die eigentlich auf Restaurants und baust ein System, dass du dem Restaurant sagst, ey, biete von diesem Influencer diesen absoluten Viral Hit auf deiner Karte an und wir sagen immer, was sind gerade so die Viral Hits der Woche und supplyen sozusagen diese Rezepte zu passenden Restaurants, die das halt machen können in Deutschland, weil das hätte man auch gut skalieren können. Die Idee wurde ganz gut verprobt, aber dann haben wir halt gesagt, okay, eigentlich müsstest du es vertikalisieren, du müsstest es dann eigentlich mit einem eigenen Gastro-Konzept machen, wir sind keine Gastronomen, da kommen ganz andere Fragestellungen, dann haben wir das verworfen und sind irgendwann dann einfach, war so der Moment, wo wir true to ourselves waren, dass wir gesagt haben, wir sind gute Händler. Also ich komme von Amazon, dem größten Händler der Welt. Wir haben mit Möbel diesen Bereich, wo wir Zugang zu guten Herstellern hätten. Das ist jetzt vielleicht am Anfang erstmal nicht the most sexiest idea, aber es ist eine, die gut funktionieren könnte. Und dann haben wir das gemacht. Dann haben wir da drin relativ lange ein Mietmodell als eigentlich so ein Nordstern gab, zu sagen, wir fangen an, Umsätze mit Möbelhandel zu machen und wollen dann eigentlich so ein Mietmodell machen. Das haben wir dann auch irgendwann verworfen, weil wir auch da gesagt haben, lass uns ehrlich zu uns selber sein. Wir wollen das bootstrappen, wir wollen das so aufbauen. Was jetzt der Nordstern ist, wir wollen eine Marke. Wir wollen im Schatten von Westwing und Ikea eine Marke bauen. Und ja, das haben wir dann gemacht.
Und wie stelle ich mir dann die Anfänge vor? Dann habt ihr am Anfang gesagt, okay, durch den Kontakt zu, in der Möbelindustrie habt ihr erstmal irgendwie ein paar gute Konditionen bekommen und konntet dann mit eurem ersparten Geld die ersten Möbel selber kaufen und dann wieder verkaufen? Oder wie ist das sozusagen angelaufen? Weil jetzt einfach, ne, wenn ich hier sage, okay, ich produziere jetzt irgendwie Energy Drink oder, keine Ahnung, günstigere Produkte, ist es wahrscheinlich einfacher, als hier Kommoden, Schränke und sowas ja vorzufinanzieren.
Genau, das ist dann so ein bisschen, was Mokebo besonders macht, ist, wir haben so eine Art Hybrid-Dropshipping-Modell. Der Hersteller, wir haben den ersten Hersteller, mit dem wir auch heute noch zusammenarbeiten, dazu bekommen, dass er Ware produziert, sie bei sich aufs Lager legt, auf seiner Bilanz liegen lässt, sind unsere Produkte, unsere Aufbauanleitung, unsere Batches dran etc. Und in dem Moment, in dem es bestellt wird, kaufen wir ihm das ab. Das heißt, wir haben ein super starkes Umlaufvermögen, aber fast kein Anlagevermögen. Wir haben keine Leger, wir haben keine Ware auf der Bilanz, sondern die Ware geht einmal kurz über unsere Bilanz drüber und direkt zum Endkonsumenten. Und dadurch mussten wir eigentlich ohne jegliches Anfangskapital, also jeder von uns hat 12,5 Stammkapital eingezahlt, that's it, and never look back. Und so haben wir skaliert. Und das ist vielleicht aber dann auch die Grenzen der Skalierung, weil dadurch, dass wir noch nie einen Kredit aufgenommen haben, noch nie mit einem Investor zusammengearbeitet haben, können wir immer nur so stark skalieren, wie uns die Hersteller Kapazitäten geben und sagen, okay, ihr könnt jetzt nicht noch den 10. Kleiderschrank mit uns machen, weil wir einfach auch nicht mehr Risiko von euch, wir haben hier Millionen Euro an Warenwert, Mokebo-Ware, die wir nirgendwo anders verkaufen können, weil die mit euch gelabelt ist, da. Wir können nur so viel machen. Das heißt, wir hatten immer den Anspruch zu sagen, wir müssen eine krasse Hitrate haben, wir müssen Bestseller produzieren, wir können es uns nicht leisten, Penner-Artikel bei denen an Lager zu legen, weil sonst werden die uns das abstöpseln. Und so sind wir halt eine sehr starke Produktfirma auch geworden, dass wir sehr, sehr stark sind in Produkte identifizieren, entwickeln und dann skalieren, weil wir das halt über die Leger der und Bilanzen der Hersteller leveragen.
Schon ein smarter Gedanke, wenn man sich aber so ein bisschen überlegt, wie ihr sozusagen ja auch gewachsen seid, war es ja am Anfang vor allem Amazon. Also sozusagen, das war ja schon einfach irgendwie sehr, sehr lange euer Pferd, auf das ihr sozusagen gesetzt habt, beziehungsweise mit dem es ja auch wunderbar funktioniert hat. Ich weiß nicht, sozusagen, ich glaube im ersten vollen Geschäftsjahr waren es dann, glaube ich, 1 Million, dann irgendwie das Jahr drauf, irgendwie, glaube ich, knapp 3. Also es war schon so, dass ihr halt wirklich schon exzellent gewachsen seid. Wie würdest du selber so ein bisschen so diese Growth Journey beschreiben oder was waren vielleicht so in der Growth Journey so die wichtigsten Meilensteine, die ihr abgerissen habt? Weil irgendwie, ich glaube, für viele, die jetzt vielleicht nicht auf Marktplätzen verkaufen, ist sozusagen das auf Marktplätzen verkaufen noch immer so ein bisschen so autonom oder beziehungsweise so ein bisschen auf Autopilot, aber es ist ja eben eigentlich gar nicht so. Kannst du vielleicht so ein bisschen beschreiben, wie du so irgendwie das Wachstum irgendwie erlebt hast oder was so die wichtigsten Steps waren?
Ja, also ich würde sagen, die Verdreifachung im Jahr 2020 war natürlich insane. Die war getrieben durch Otto, der zum Marktplatz wurde und wir waren einer der ersten, die da gestartet sind. Das hat uns geboostet, weil Otto halt super stark in Interior ist. Die Growth Story von Mokebo würde ich jetzt, ich bin ein sehr selbstkritischer Mensch, ich bin sehr wachstumsorientiert. Ich wäre gerne natürlich schon irgendwie woanders jetzt, ja, stärker gewachsen. Man muss aber auch immer ehrlich dazu sagen, mit wie vielen äußeren Einflüssen man zu kämpfen hat. Kriegsbeginn, Pandemie, Konjunkturschwäche, hat alles immer sehr, sehr stark auch das Interior Game getroffen. Und trotzdem bin ich eigentlich glücklich. Wir haben einen sehr starken CAGR seit Gründung von immer noch über 70%. Ich bin stolz auf den Umsatz pro Vollzeitmitarbeiter mit über 600.000 Euro pro Vollzeitkraft. Das sind gute Werte, die sind stärker als bei vielen anderen E-Commerce-Firmen. Deshalb, wir haben am Anfang sind wir relativ stark gewachsen, dann ist es auf ein solides 30-40% Niveau hat es sich dann eingependelt. Jetzt wachsen wir dieses Jahr so stark wie seit vielen Jahren nicht mehr, weil jetzt ein paar Sachen auch einfach genauso funktionieren, wie wir uns das vorgestellt haben, weil wir natürlich auch so ein bisschen auf der Suche waren, wofür steht die Marke, was könnte neben Schränken the next big assortment sein, auf das wir setzen. Das heißt, ich bin nicht unzufrieden, aber natürlich will ich immer mehr und ich weiß, dass das Konzept könnte mehr konsumieren an Umsatz. Es müssen ein paar Sachen zusammenkommen, äußere Effekte als auch innere Dinge, die wir umsetzen, die dann passen, dass wir da noch stärker abheben können.
Wie wichtig ist denn da sozusagen auch die Erweiterung des Sortiments gewesen? Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, vielleicht weiß euch ein oder andere auch gar nicht so ganz, womit ihr gestartet seid und wie sozusagen das Produktportfolio jetzt aussieht. Das hat sich ja schon auch stark gewandelt.
Ja, auf jeden Fall. Gestartet sind wir, also der Hersteller, mit dem wir gestartet sind, der kann alles, was Kastenmöbel sind. Kleiderschränke, Kommoden, wir haben mit dem auch einen Schreibtisch gemacht. Und dann sind wir irgendwann in den Bereich Sitzsäcke gegangen. Das war auch ein bisschen zufällig, weil wir einen sehr coolen Partner kennengelernt hatten übers Netzwerk, der Sitzsäcke produziert, der auch erfolgreich ist. Und dann haben wir uns den Markt angeguckt. Da gibt es ja irgendwie einen Fettsack, einen Fatboy, die so in diesem höheren Preissegment unterwegs sind. Aber es gab niemanden, der so in diesem Mittelpreis, IKEA-Preissegment unterwegs ist. Zumindest nicht eine Marke, die sehr, sehr stark jetzt nach außen scheint. Und dann haben wir gesagt, ey, das könnte ein Produkt sein, das ganz gut passt. Wir könnten das gut in diesem Segment verkaufen an den Endkonsumenten. Haben das aufgebaut und Sitzsäcke und der Hersteller, mit dem wir das machen, mit dem machen wir jetzt auch Kissen, Decken, Kissenhüllen. Ist ein wahnsinnig stark wachsendes Konzept, wächst irgendwie 400% zum Vorjahr, weil wir da jetzt echt expandieren momentan. Natürlich geringer AOV oder geringer Verkaufswert, aber super spannend. Das heißt, wir haben inzwischen jetzt drei Konzepte. Wir haben die Aufbewahrungsmöbel, wir haben die Sitzmöbel und Wohnaccessoires. Da ist auch noch eine Lampe dabei, mit der wir sehr stark sind, aber es ist halt momentan nur eine. Im Lampenbereich gehen wir jetzt auch ein bisschen mehr in die Expansion. Aber das sind so die drei Bereiche, von denen wir es aufbauen. Und im Sitzmöbelbereich beispielsweise war es das größte Projekt in den Sofamarkt zu gehen, weil Sofas natürlich nochmal ein hunderte Millionen E-Commerce-Markt jetzt schon ist. Da sprechen wir mal über Verkaufspreise von über 1500 Euro. Das kann richtig Spaß machen, wenn du den richtigen Partner hast und das richtige Marketing und das Marketing gut hinbekommst dafür. Das heißt, das sind so die drei Sortimente, Aufbewahrung, Sitzmöbel, Wohnaccessoires.
Sofas, wenn ich es richtig sozusagen, aber auch sozusagen gelesen habe, in den Sachen, die im Hintergrund passiert sind, ist es schon so, dass ich es schon früher versucht habe, aber es ist schon ultra schwierig gewesen, ist sozusagen diesen Bereich zu meistern, sozusagen, wenn man es vergleicht zu euren bisherigen Produkten. Das waren ja eigentlich alles sozusagen immer Paketprodukte, sage ich jetzt mal, die man sozusagen über einen Dienstleister versenden konnte. Mit den Sofas war es dann, glaube ich, ein bisschen schwieriger, weil es ja sozusagen dann irgendwie zu einem Speditionsprodukt wurde. Und das war für euch vor allem am Anfang, glaube ich, nicht ganz so einfach, oder?
Ja, es ist vor allem, wenn wir arbeiten, dann, also worauf ich halt stolz bin, ist der Umsatz pro Mitarbeiter. Das ist eine KPI, die ich mir sehr stark angucke. Und als wir damals dann 2021 das erste Mal mit einem Werk Sofas gemacht haben, habe ich halt gemerkt, dass ich das nicht so aufrecht erhalten könnte, weil Zwei-Mann-Handling-Spedition unfassbar schwer zu skalieren ist. Es gibt wenig Plugins, Tools, man müsste sehr viel selber coden mit unserer Warenwirtschaft und dem Versand, dass du das hinbekommst. Irre Kosten für den Versand. Also da ist teilweise 80% vom EK zahlst du nochmal für Hermes oder DHL Zweimann-Handling. Und damals haben wir dann einfach gemerkt, die Topline kam, der Umsatz kam, die Modelle waren gut. Aber wir haben keine Marge gemacht, weil wir so viele Personalkosten und Overhead rein investieren mussten, diese Sofas an den Mann zu bringen. Wenn wir dann eine Reklamation hatten, Naht ist aufgerissen, ein Riesenpain im Team, weil du es nicht automatisiert bei uns im Paketversand, das ist alles, das geht flupp flupp mit ein paar selbstgebauten Plugins, mit unserem Zendesk-Ticketsystem etc. können wir es alles super schnelle Reglerbearbeitung machen. Dann haben wir es eingestampft. Wir wussten aber immer, dass wir gut da drin sind. Wir wussten, dass wir es können. Wir wussten, dass der Markt groß ist und ein super stark wachsender E-Commerce-Markt immer noch ist, Polster. Und haben jetzt mit einem größeren Team, mit dem Learnings, also wir hatten wirklich einen Google-Sheet mit irre vielen Learnings. Was lernen wir aus dem Failure von 2021 operational? Und wie setzen wir diese Learnings jetzt in Winning Wins um für das nächste Projekt? Und das haben wir super gemacht. Das läuft auch echt gut an. 2-3 Sofas pro Tag jetzt schon. Und das macht natürlich im Umsatz sofort. Das spürt man sofort. Wenn wir das auf 10-20 Sofas bekommen würden, dann würden wir, würde das nochmal echt abheben. Und jetzt bin ich auch zufrieden mit den Operations. Deshalb.
Also. Ich bin gespannt. Also es ist natürlich schon nochmal ein ganz anderer Bereich, sozusagen wie alles vorher. Aber sozusagen die Warenkorbwerte sind natürlich nochmal deutlich geiler dann. Jetzt ist es natürlich bei euch so ein bisschen so, beziehungsweise die Produkte haben sich so ein bisschen entwickelt, aber auch eure Absatz. Channels haben sich auch so ein bisschen mit verändert. Ihr wart am Anfang irgendwie ultra lange, ultra stark nur auf Marktplätzen und irgendwann kam so ein bisschen so der eigene Shop mit dazu. Wieso hast du den Shop vielleicht am Anfang so ein bisschen, was heißt depriorisiert, aber sozusagen war jetzt vielleicht nicht ganz oben auf der Liste, aber war glaube ich schon sehr kalkuliert und durchdacht, also jetzt nicht so von wegen so, ach blöd, wäre auch eine Option. Wie hast du den Online-Shop mal so ein bisschen betrachtet und wann oder was war vielleicht auch so ein bisschen so der Punkt, als du gesagt hast, okay, ich gehe jetzt einfach da auch noch mit rein, weil ich glaube, vor allem im Home- und Living-Bereich gibt es wahrscheinlich ultra viele Hersteller oder Marken, die immer noch gar keinen Shop haben. Also wenn ich jetzt überlege, ich gehe irgendwie hier zu Home24 in Outlet-Store, wie viele Marken da rumstehen, von denen ich noch nie gehört habe, das ist ja auch irgendwie immer, das könnte ja irgendwie auch so eine Art Mokebo sein.
Voll, also stimme ich dir total zu. Ich würde einer Sache würde ich selbstkritischer sein und würde sagen, wir hatten sehr lange eine sehr starke Marktplatzidentität. Das heißt, wir haben sowas wie 2020 Otto. Wir hätten halt wahrscheinlich jedes Webshop-Projekt, ich glaube, der Webshop auf Shopify ist auch in 2020 oder so live gegangen. Wir waren erst auf WordPress, WooCommerce. Und ich glaube, wir hätten immer alles depriorisiert, um Marktplatzaktivitäten zu priorisieren. Also so ein Otto-Start, höher. Hätte man damals vielleicht ein bisschen mehr Kapital gehabt oder ein bisschen mehr bisschen mehr schon auf dieses so, was glaube ich mal, wird für die Marke, den Markenwert, das Team, den Spaß im Team das Wichtigste sein, hätte man vielleicht schon stärker früher gesagt, Online-Shop, 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 so wie wir es jetzt heute leben. Aber es ist am Ende, die Marktplätze sind unser privater Investor, das sind unser Backbone, die bringen uns den Cashflow rein, damit wir das in neue Mitarbeiter investieren können, in den Online-Shop, in den neuen Online-Shop, den wir jetzt gelauncht haben und so weiter. Aber natürlich rennst du die ganze Zeit 70% Umsatzanteil von Marktplätzen hinterher, ne, und versuchst deinen Onlineshop größer zu machen, den Snox Way, irgendwann, das ist 50% deines Umsatzes, sind 70%, das ist natürlich das Endgame, wo wir hinwollen, weil wenn man auch ganz ehrlich ist, wofür arbeiten die Mitarbeiter am liebsten? Alles, was den Onlineshop angeht, jetzt nicht unbedingt das Obi-Listing, aber das machen wir und das machen wir gut. Das heißt, es war immer eine starke Marktplatz-First-Strategy und irgendwann haben wir dann aber gemerkt, der Online-Shop bekommt mehr Traktion und jetzt müssen wir auch mehr Kosten da rein investieren, Personalkosten, aber vielleicht hier und da auch mal mit einem Coach oder Consultant oder so zusammenzuarbeiten. Aber früher war halt Marktplatz-First, den Online-Shop so ein bisschen nebenbei und immer so gesagt, okay, wenn so ein Kunde mal reinfluppt, dann ist es okay. Und heute sagen wir halt, nee, das wir trauen uns zu, dass das der stärkste Kanal werden kann.
Ist das nicht auch in dem Zusammenhang auch einfach ultra wichtig geworden für das Sortiment, wie ihr es erweitert habt? Also dass sozusagen der Erstkauf meistens dann sozusagen immer noch über, sage ich jetzt mal, den Marktplatz stattfindet. Aber beispielsweise in dem Bereich gibt es, glaube ich, nicht so dieses klassische Retention-Game, was man so per Excellence machen kann. Aber sozusagen, wenn der Kunde dann beispielsweise in 2 oder 3 Jahren nochmal was Neues braucht, denkt er an euch, geht sozusagen in den Shop oder beziehungsweise holt sich vielleicht dann doch noch irgendwie das passende Kissen zur Couch oder sowas. Dafür ist dann, glaube ich, wahrscheinlich nochmal in der Journey auch einfach deutlich relevanter geworden, oder?
Das ist auf jeden Fall die Hoffnung, ne? Wir sind da auch realistisch zu sagen, dass das nicht einfach ist und dass ich glaube, dass man trotzdem halt sagen muss, eigentlich musst du, um Möbel zum Laufen zu bekommen, dadurch, dass du keine Retention hast, du hast kein Verbrauchsgut, du hast keinen, kaufe ich 4-mal im Jahr, wie irgendwie Socken oder noch mehr, wenn es so irgendwie Nahrungsergänzungsmittel geht oder so. Du hast kein Projekt, wie zum Beispiel Miss Pompadour oder sowas mit Farben. Ich kann dann eigentlich nur, was ich machen kann, ist, ich kann jede Box checken. Marktplätze können ein Einfallstor für den Onlineshop sein. Die Marke ist so präsentiert, dass derjenige sagt, oh, das Sofa, ich gebe mal Mokebo bei Google ein und vielleicht kann ich noch mehr über dieses Sofa rausfinden und dann kann er bei uns kostenfreie Stoffmuster kaufen. Die kann er nur im Onlineshop kaufen. Oder jetzt so ein Produkt wie eine Core-Tragetasche, die aus dem gleichen Core-Stoff ist wie unsere Kissen, Sitzsäcke und Sofas. Richtig geiles Produkt, funktioniert super gut, gibt's nur im Onlineshop. Verkaufen wir dafür Selbstkosten, ne, irgendwie für 14 Euro, um so ein Einfallstor zu machen. CRM machen wir, ne? Wir arbeiten jetzt mit einem Clayview Consultant seit diesem Monat zusammen. Wir arbeiten seit diesem Monat mit einer SEO-Agentur zusammen. Also wir checken alle Boxen, wissen, dass es super, super schwierig ist, das, was du gerade gesagt hast, das Kissen zum Sofa ein Jahr später da reinverkauft zu bekommen. Aber wir stellen die Struktur der Firma so auf, dass es möglich ist. Aber ich würde mich jetzt hier nicht hinsetzen und sagen, das machen wir auf jeden Fall, ist kein Problem und so, weil ich eben auch weiß, wie ein Westwing, wie ein Home24, wie man struggelt, das zu machen und wie viel Kapitalbedarf es haben müsste, CRM irgendwie zu rocken. So. Und dass es dann immer noch nicht gesagt ist, dass es für Möbel funktioniert, sondern dann eher eine geile Sortimentstrategie, dass man eben diese additiven Produkte anbietet, dass man die schnell lieferbar hat, dass man dem Kunden immer mal wieder eine E-Mail senden kann über unser CRM-System und dann halt hoffen, dass es funktioniert.
Was waren denn in der Journey von euch vielleicht so die 3 größten Meilensteine? Also du hast eben im Intro schon gesagt, dass für euch ja das Thema jetzt Onlineshop hat mehr Umsatz als die Marktplätze sehr, sehr wichtiger Meilenstein war, aber gab es noch irgendwie so weitere Sachen, wo du sagst, okay, das war irgendwie ein Gamechanger?
Ja, also genau, ich würde sagen, Webshop, größter Kanal, ist ein Gamechanger-Milestone gewesen. Diese Umsatzverdreifachung in 2020 war natürlich insane. Da haben wir natürlich gedacht, okay, wenn das jetzt die ganze Zeit so weitergeht, dann sind wir woanders. Und ich würde schon auch sagen, mehr als 15 Mitarbeiter zu sein, dann irgendwie letztes Jahr, war auch schon so ein Ding, wo ich sage, okay, es wird substanzieller, ne? Es wird halt, ich schaffe da jetzt, ich bin halt ein Arbeitgeber, ich schaffe halt Arbeitsplätze, das sind FTE-Stellen, ich kann die aus dem, ich habe 12,5 Mal eingezahlt und jetzt kann ich hier so viele Stellen bezahlen, muss mich auf einmal um Kulturthemen kümmern, weil die optimieren ihr Leben, die wollen, das, ihr kennt es selber, ne? Du willst als Arbeitnehmer dein Arbeitsleben optimieren, du willst bestimmte Benefits haben und so, und das musst du dich kümmern. Und wenn man sich darüber mal nachdenkt, was man da geschaffen hat, das ist halt schon crazy, ne? Weil darauf kann man stolz sein. Darauf hat man dem Land auch was zurückgegeben, sage ich mal. Wir zahlen viele Steuern ihr genauso. Und das war schon auch so dieses HR-Game zu verstehen, ey krass, du bist jetzt ein Arbeitgeber, du hast hier mehr als 2, 3 Mitarbeiter. Das ist schon, das war auf jeden Fall auch noch ein Ding, was bei mir immer wieder, wenn ich das reflektiere, stecken bleibt, dass ich da sehr stolz drauf bin.
Ja. War doch wahrscheinlich auch, also wenn ich die, also könnte man noch eine andere Frage stellen, aber ein Meilenstein war ja wahrscheinlich auch zu sagen, dass ihr damals euren Brand bei eurem größten Lieferanten so ein bisschen überlebt habt. Also ich weiß nicht, ob du ein bisschen was dazu erzählen kannst. Es war schon, glaube ich, eine ziemliche herzzerreißende Geschichte so ein bisschen, ne?
Ja, also ich meine, da wurde ja auch in den Medien ein bisschen was darüber berichtet und so. Es war nach Black Friday 2021, ne?
Ja, müsste gewesen.
Ja, es ist schon wieder lange her. Ich habe es glücklicherweise aus meinem Kopf, aber
ich bin bald Archivar in der Firma Mokebo.
Ja, du bist also, du sollst Journalist werden, würde ich eher sagen. Das ist genial, wenn du da ein Porträt schreiben würdest. Du kannst mein Buch schreiben.
Mache ich.
Bitte nicht.
Bitte nicht. Der Schein trügt.
Gut, das war halt krass, weil zu dem Zeitpunkt hat der Hersteller 85% von unserem Umsatz gemacht oder so, oder über 80 auf jeden Fall. Und wir hatten an dem Montag irgendwie nochmal ein Team-Meeting, weil es war nach Black Friday, Cyber Monday dann, glaube ich, nach Black Friday. Und mein Co-Founder hatte sein Screen geteilt, weil der halt irgendwas gezeigt hat, irgendwelche Zahlen von der Performance. Und er hat WhatsApp, den Mac WhatsApp Client, und dann poppte immer wieder von seinem Dad, der sozusagen ja und aus der Möbelindustrie kommt und der connected ist mit unserem Hersteller, poppte immer wieder irgendwelche Bilder auf, so wirklich, honestly, und dann der Momo wurde immer unruhiger und ich so, er muss mal ganz kurz einmal auf den Screen zu schauen, mal kurz gucken, was bei WhatsApp sind, irgendwelche komischen kleinen Thumbnail-Bilder, die irgendwie komisch aussehen, was sein Vater ihm da gerade sendet. Ja, und dann war das halt Bilder von der brennenden Fabrik in Ostwestfalen, also wirklich crazy Feuer, also richtig, richtig krass. Da kam ja bis aus Bielefeld Löschtrupps etc. Es war ein ziemlich riesen Ding. Ist in der Packstraße entstanden, das Feuer. Die hatten Brandschutzmauern. Das Problem ist, es wurde so heiß, dass das Feuer über die Brandschutzmauer, übers Dach runtergefallen ist in die anderen Hallen. Das heißt, jetzt haben sie es alles neu gebaut und es hast höher gebaut, dass du nochmal über dem Dach überstehende Brandschutzmauern hast. Und für uns hieß das halt, wir mussten fast alle Orders. Ein LKW wurde morgens schon abgeholt von der ganzen, also man muss sich vorstellen, waren die ganzen Black Friday Orders, ne? Alle vom Freitag, montags fulfilled. Morgens wurde schon ein DHL-Wagen abgeholt. Das heißt, das Ding war, wir wussten jetzt auch nicht, welche Orders wurden jetzt schon abgeholt und welche warteten noch im Wagenausgang und sind jetzt verbrannt. Am Ende waren es über 8000 Pakete, die von Mokebo lagernd, Bestellung und lagernde Ware, die verbrannt sind. Und wir wussten natürlich jetzt einfach nicht, was wir machen sollen. Wir haben zwei Freelancer-Deals gestoppt. Wir haben Marketings von den Sitzsäcken, die ja noch super klein zu dem Zeitpunkt waren, total runtergefahren. Mit Amazon meine Kontakte kontaktiert, zu sagen, wir werden jetzt hier massiv viele Stornierungen vornehmen müssen. Brand in den Medien, die Links geteilt. Wir haben eine Landingpage gemacht für die ganzen Kunden, die jetzt mega sauer waren, ihren Schrank nicht zu bekommen. Proaktive Mails geschrieben mit der Landingpage, zu erklären, was passiert ist. Und aus unternehmerischer Sicht war es halt einfach, an dem Tag konnte uns der Besitzer unseres Herstellers nicht sagen, wie es jetzt weitergeht, obviously. Und wir wussten natürlich jetzt halt nicht, wie lange werden wir diese Produkte, die über 80% vom Umsatz sind, jetzt nicht anbieten können. Ne? Was für ein Runway haben wir, was für Fixkosten mit den Vollzeitmitarbeitern hatten wir oder hätten wir. Das war schon eine harte Zeit. Long story short, am Ende konnte er einen Großteil der Topseller, also den wirklichen Shortteil der Produkte, über einen anderen Produzenten in Ostwestfalen, Ostwestfalen ist ja komplett die Möbelgegend in Deutschland, konnte er auslagern, was halt gut für uns war. Dann konnte er, glaube ich, 2 oder 3 Wochen später schon die ersten Pakete wieder packen von unseren Produkten. Dann konnten wir ganz langsam wieder hochscalen. Aber man sieht immer noch, wenn man sich die Kurve anguckt, diesen geisteskranken Dip Dezember, Januar, Februar und dann März ging es langsam wieder hoch. Inzwischen steht die neue Facility, also die neue Fabrik von ihm, super geil, super hochwertig, und wir sind wieder full at scale mit ihm.
Aber ist das nicht für so ein junges Unternehmer auch einfach ultra schwierig zu managen? Also irgendwie so, keine Ahnung, also ich stelle mir das jetzt irgendwie schon nach so voll, also ist ja absolute Hiobsbotschaft, also ja. Irgendwie wenn die Black Friday Pakete verbrennen, das ist halt irgendwie so, glaube ich, so, also ich glaube,
also viel schlimmer. Kann man drüber lachen, aber ich glaube.
Ja, safe, aber so irgendwie, das muss ja auch irgendwie sozusagen unternehmerisch vom Cashflow her und sowas, muss ja ultra schwer gewesen sein, oder? Ja.
Also ich war gerade frisch Vater geworden, irgendwie 6 Monate altes Baby zu Hause, Jahr vorher geheiratet, und dann sitzt du halt da und sagst, okay, jetzt kannst du aus den Händen gleiten, ne? Weil wir haben Fixkosten, sollen wir Mitarbeiter jetzt entlassen, Top-Leute, ne? Werkstudenten, die dabei waren, ihren Master fertig zu machen und dann als Vollzeitkräfte einzusteigen und so. Wie lange kannst du mit dieser Entscheidung warten? Wie viel Geld hätten wir wirklich, sollen wir was nachschießen, könnte sein Vater, der Unternehmer, ist was nachschießen, etc. Es war schon dunkel, ne? Es war schon eine dunkle Zeit. Aber man muss dann auch sagen, anderthalb Wochen später kam dann wirklich schon der erste Call, wo Manfred sagte zu uns, also der Besitzer, es gibt die Möglichkeit, Kapazität auszulagern. Er muss jetzt aber halt gucken, seine anderen Handelspartner Poco ist für ihn nochmal viel, viel größer, Poco Einrichtungsdomäne, die sind natürlich nochmal viel, viel größer. Das heißt, er konnte jetzt nicht alles für Mokebo freimachen dort, sondern nur teilweise. Und dann ging es halt um Analysen. Wir sind eigentlich sofort in diesen Feuerlöschmodus literally gegangen, zu sagen, wenn wir Kapazitäten bekommen würden, welche Produkte würden wir nehmen, warum, wie viele würden wir vorschlagen, wie viel durchschnittliche Bestellung erwarten wir für Q1 2022 und so, und hatten wenig Zeit eigentlich darüber nachzudenken, was ist, wenn es scheitert. Aber es war sehr reell. Ne? Hätte er jetzt gesagt, nee, wir müssen zumachen, ich mache jetzt erstmal nichts, dann weiß ich nicht, wie wir es gemacht hätten. Dann hätten wir vielleicht irgendwelche anderen Hersteller angesprochen, zu fragen, ob die es machen können, aber ob das dann funktionierte. Zum Glück mussten wir es nicht machen, aber es war schon dark.
Crazy. Aber war schon so rückwirkend betrachtet wahrscheinlich der schlimmste Zeitraum dann für die Firma, oder was?
Ich würde sagen, es gab eigentlich drei krasse Momente. Das war der, das war Peak Corona, wo der Hersteller angerufen hat und wo es so krass medial war, dass gesagt wurde, muss man, selbst wenn es keine Corona-Fälle in den Werken oder in der Fabrik gibt, muss man aus Solidarität den Betrieb einstellen. Und einfach, das, ich weiß nicht mehr, wann es 2020, glaube ich, war es dann, wo diese harten Lockdowns waren. Das war ein Pivotal Moment, weil wir dann wirklich mit ihm geredet haben, gesagt haben, bitte lasst die Kommissionierung offen. Bitte, also wenn es da keine Fälle gibt, sonst können wir zumachen. Weil wenn wir nicht kommissionieren können, dann sind wir auch im Arsch. Ne? Das war der zweite Moment, der krass war, wo er am Ende den Betrieb offen gelassen hat. Aber es war wirklich so, dass er gesagt hat, ich muss überlegen, er ist nämlich auch sehr so gläubig in der Kirche, sehr aktiv und so. Also der war sehr so aus Solidarität, so müssen wir das. Da wussten wir alle noch nicht, was uns da angetan wurde eigentlich. Und der dritte Moment war halt, als Russland die Ukraine angegriffen hat, weil Spanplatte, alle unsere Möbel, also das hier ist ja auch sehr wahrscheinlich Spahn oder MDF.
Das massive Eiche.
kommt zum Großteil aus der Ukraine. Also die Möbelproduktion von Holzprodukten ist ganz, ganz stark Ukraine. Sehr starke, sehr gute Wälder dort, sehr gute Qualität. Und auch da, an dem Tag hat sich die Welt gedreht, Zinsszenarios hochgegangen. Von Cocooning-Effekt, wo jeder sein Homeoffice eingerichtet hat, auf einmal zu keiner kauft mehr irgendwas. Mhm. Das war halt das dritte, wo ich dachte, Alter, ey, wann
reicht dann auch,
reicht es mal irgendwann, ne? Ja. Und das waren so diese drei schon so Pivotal Moments, würde ich sagen.
Aber das ist krass, das heißt, ihr produziert alles in Deutschland, aber seid trotzdem quasi sehr, sehr abhängig dann von externen.
Die Zulieferung, also man muss sich das so vorstellen, ist wirklich sehr, sehr geil, sehr spannend, das mal zu sehen. Es kommen wirklich auf Riesentonner LKWs Platten an, die haben nur eine Beschichtung und den Rest, das Schneiden der Platte zum Kleiderschrank, zur Kommode, zum Schreibtisch, die Vorbohrung der Löcher, die Beschichtung der Seiten etc. passiert dann alles im Werk in Deutschland. Die Platten kommen halt aus Polen oder der Ukraine. Okay, krass. Das heißt, dass die restliche Wertschöpfung ist dann in Deutschland.
Crazy. Finde ich auf jeden Fall spannende Geschichte. Also wenn man das so all in all so betrachtet, ist es schon irgendwie, ja, sehr einzigartig, glaube ich. Wie kann man denn sich vielleicht so ein bisschen vorstellen, also irgendwie für mich wirkst du eigentlich wie so ein sehr fokussierter Mensch, und ich weiß auch noch, auf der E-Commerce-Expo, weiß ich auch noch, da haben wir dann sozusagen gesagt, ey, wie sieht's denn aus mit der B-Testing? Da hast du dann irgendwie gesagt, glaube ich, weiß nicht, irgendwie Q3 nächstes Jahr oder so. Und dann Marvin und ich so, was ist das denn? Q3 nächstes Jahr?
Also so präzise zu antworten in der Zukunft,
das ist halt dann krass. So, dann kam so, ja, wir können dann mal Q3 nächstes Jahr sprechen. Und wir so, hey, was ist das? Das sind 14 Monaten. Und dann habe ich da so ein bisschen so gemerkt, also bist mir auch ein bisschen in Erinnerung geblieben, dass du eigentlich schon sehr planbar und sehr fokussiert bist. Wie kann man denn vielleicht in dieser ganzen Geschichte dann sozusagen die neue Brand, die du jetzt aufbaust, so ein bisschen anordnen? Weil sozusagen, du hast eben auch gesagt, irgendwie sozusagen, ihr versucht das Sofa-Game jetzt nochmal anzugehen. Das heißt, du könntest wahrscheinlich deine Zeit auch wunderbar da reinstecken, und wir haben eben schon gemerkt, wie man an einem Sofa wahrscheinlich verdienen kann. Wie kam es dann so ein bisschen dazu, dass du dich so entschlossen hast zu sagen, okay, ich schaffe irgendwie noch ein paar Kapazitäten und gehe sozusagen in diesen Markt rein?
Ja, ich glaube, es ist einfach so mein Wachstumswunsch plus die Opportunität. Ich habe jemanden kennengelernt, einer der Mitgründer aus dem Konzept kenne ich von aus Amazon-Zeiten. Der hat bei Amazon zusammen mit mir bei Prime gearbeitet. Der war das Summer-Intern, hatte sein MBA in London gemacht. Und der ist zu seinem besten Kumpel in die Geschäftsführung von einem großen Mode-Mittelständler gewechselt dann. War erst bei einem Private-Equity-Investor und ist dann da in die Geschäftsführung gegangen. Ist ein recht großer Laden für Mode, Damenmode. Und da war es dann so, komm, kannst du mal vorbeikommen, uns was über E-Commerce erzählen. Wir sind halt nur im Handel unterwegs, also Engelhorn, C&A, Galeria Kaufhof und so weiter. Aber wir wollen halt irgendwie über die Zeit vielleicht auch mal was im E-Commerce machen mit unserer Marke. Den darf ich jetzt hier nicht nennen, aber die Handelsmarke sozusagen von dieser Firma. Und darüber ist dann halt eigentlich entstanden, dass da war dann der Vater, der sozusagen das an seinen Sohn übergeben hat, in dritter Generation auch noch dabei. Man hat gesprochen, man hat sich gut verstanden. Und dann sind sie eigentlich proaktiv auf mich zugekommen und haben halt gesagt, eigentlich müsste man so ein bisschen das Otto About You Ding machen und was ausgründen und komplett neu denken, andere Preislagen, andere Incentivierung mit dieser Marke, die die haben, nicht mit dem Handel konkurrieren, sondern was Neues schaffen. Und das habe ich mir halt super lange durch den Kopf gehen lassen, habe bestimmte Regeln aufgestellt, zu sagen, Mokebo ist mein Ding, ich muss 100% Mokebo machen und ich habe da noch, dadurch wie ich bin, noch weitere 25% Platz und die mein ganzes Knowledge, das ich habe über E-Commerce, bin ich bereit anzuwenden und bin bereit, diese Chance zu nutzen, weil es halt potenziell ein großes Projekt ist mit einem starken Kapital, starken Investor, sage ich mal, als Mutterkonzern. Und das haben wir dann gemacht. Und glücklicherweise ist es so, dass wir wirklich das sehr smart aufbauen. Ich bin sehr stark in einer Coaching-Rolle. Wir können auf jeglichen Mitarbeiter zugreifen, von Buchhaltung über Operations, Lagerlogistik etc. Und ich kann super viel einfach coachen und in Calls oder vor Ort mal einfach sagen, so und so und so würde ich das machen. Sogar so, dass eine Mitarbeiterin von Mokebo rübergewechselt ist, die ich mitgebracht habe, sage ich mal. So ein bisschen meine rechte Hand da jetzt für den ganzen E-Commerce. Und so kann ich das jetzt skalieren oder versuchen zu skalieren mit meinem Anteil an der Firma, aber nicht operativ involviert zu sein, sondern auf einer strategischen Basis. Ich mache den E-Commerce und die Distribution und das Knowledge davon und der Hauptgesellschafter macht das Produkt und das Investment da rein.
Verrückt, aber ist nicht, also kann man sozusagen von dem Mokebo Playbook, so nenne ich es jetzt einfach mal, so viel sozusagen darauf adaptieren?
100%, ja. Also die Tools, die Art, den Content zu machen, die Art, Preise zu analysieren, Daten zu analysieren, welches Produkt man macht, wie man den Online-Shop macht, welches Theme man bei Shopify nimmt. Man kann schon wirklich super viel nutzen, weil am Ende E-Commerce, wenn man es gut versteht und wenn man ein Händchen dafür hat, adaptiv ist und man kann es. Es ist jetzt ein Trial, ne? Also vielleicht sitzen wir in 2 Jahren nochmal und es hat nicht funktioniert. Aber momentan würde ich sagen, man kann ein fundamentales E-Commerce-Konzept bauen, wo man sehr viel nutzen kann, ob es ein Möbelprodukt oder eine Jacke ist. Natürlich wird es andere Ansätze, also was ich jetzt schon lerne, ist insane Retourenquoten. Kenne ich bei Mokebo jetzt nicht. Hier spricht man eher, ich habe geplant in der PNL oder im Plan mit 50-60% Retourenquote. Bei Mokebo haben wir irgendwie 6. Ne? Also das ist halt nochmal was ganz, das lerne ich jetzt auch neu. Ich denke, Influencer-Game wird nochmal ein anderes sein. Wir werden mehr mit UGC-Kreatoren arbeiten, da werde ich mehr lernen, weil es sich schneller dreht. Da kenne ich mich ja aus. Also es ist halt einfach nur dann das Level an Intensität von einer Aktivität zu erhöhen.
Finde ich smart. Bevor wir vielleicht sozusagen uns im zweiten Teil so ein bisschen Marktplätzen, Mokeko, beziehungsweise Marvin hat glaube ich noch einen dritten Namen, sozusagen widmen, was denn vielleicht so ein bisschen für die beiden Brands, ein bisschen so die Ausblick, was sind so vielleicht so die nächsten Steps, die kommen? Gibt es irgendwas, was du vielleicht irgendwie an die Glocke hauen kannst? So, was ist so ein bisschen so die Entwicklung, bevor wir uns dann nochmal so ein bisschen tief reinstarten?
Also ich glaube, Mokebo ist in einem State, dass wir wirklich abheben können. Wir wachsen so stark wie lange nicht mehr. Wir wollen jetzt die 10 Millionen Netto-Umsatzmarke knacken. Das will ich unbedingt schaffen. Internationalisierung könnte irgendwann ein Thema werden. Momentan machen wir das ja rein im deutschen Markt. Das heißt, das ist jetzt gerade das, worauf ich blicke. Ich sehe sehr viele Zeichen, dass wir mit Mokebo in einer sehr, sehr guten Ausgangsposition sind, weil wir immer mehr als Marke wahrgenommen werden, der Online-Shop immer stärker wächst. Und bei Unua ist es natürlich jetzt das Playbook durchzuspielen. Wir wollen, was ich besser machen möchte als bei Mokebo, ich möchte früher den Online-Shop pushen. Ich glaube, wenn man früher anfängt, Unua.de jetzt dazu zu nehmen und darauf Gas zu geben, dass wir nicht in diese Situation kommen, dass ich 80% Umsatzanteil Marktplatz irgendwie immer abstottern muss, bis man irgendwie dahin kommt, sondern von Anfang an zu sagen, das könnte richtig geil sein, AB-Testing, Creators etc., das Ding einfach zu pushen, weil das Kapital auch da ist von der anderen Seite. Und da ist jetzt gerade halt voll auf in Tritt kommen, daraus eine Firma bauen, nachbestellen, neue Produkte entwickeln, Amazon, Unua.de aufbauen, Otto.de aufbauen und dann mal gucken, wo es uns hinträgt.
Aber das ist auch das, was dir dann persönlich wieder Spaß macht. Ich glaube, genau. Das merkt man an dem, wie du es gerade erzählst, auf jeden Fall, dass dann wieder dieses Bilden, was du eben aus der Amazon-Seite dann erzählt hast, wieder rauskommt.
Genau. Krass.
Okay, dann lass uns mal zu einer von 2 Fragen kommen, die wir jedem Podcast-Gast stellen. Und das ist die Frage, mit wem willst du gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen?
Ich habe mir darüber nachgedacht, als ihr mir das Briefing geschickt habt. Und ich würde sagen, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Keiner kennt ihn eigentlich, weil das eigentlich wie so ein Geist im Unternehmertum ist. Aber sagt euch der Name Alexander Seifert was? Alexander Seifert ist der Gründer von der XXX Lutz Gruppe und ist eigentlich ein Gespenst, weil er nie, ist so ein bisschen wie Didi Mateschitz von Red Bull, taucht nie im Öffentlichen auf. Es gibt keine Fotos von ihm etc. Aber wenn man sich vorstellt, was diese Lutz Gruppe macht, Home24 gekauft, Poco gekauft, Roller gekauft, jetzt die Porter Möbelgruppe gekauft, inzwischen fast so groß wie IKEA in Europa, was den Umsatz, und das nicht nur durch irgendwelche Lutzhäuser, die wir vielleicht, wo ich noch nie drin war, so, sondern durch aggressivste Zukäufe. Und den Porter-Deal zum Beispiel, der ist ja jetzt noch im Kartellamt, weil Porter natürlich auch riesig ist, ob das durchgeht und so, aber wenn man sich das halt vorstellt, ich habe gelesen, dass er sehr viel auch mit Leverage macht, also sehr viel mit Fremdkapital das auch macht, aber wie denkt so ein Mann, der so aggressiv diese Lutz-Unternehmensgruppe durch Zukäufe, die der durch die Kartellämter bekommt und groß macht. Das würde ich gerne schon wirklich verstehen, wie einer denkt, wie man so ein aggressives Mindset haben kann, sich da hochzukaufen bis zum IKEA-Umsatz. Finde ich schon insane. Würde ich wirklich einfach gerne mal verstehen, so wie ist der drauf, wie tickt der, wie denkt der über Geld nach, weil immer wieder Käufe jedes Jahr, ein riesen Zukauf, ist schon irre und irre beeindruckend.
Vor allem auch, wenn man sich so ein bisschen überlegt, wenn man da ja was zukauft, dann ist es ja nicht so, dass du jetzt irgendwie ein neues Tech-Produkt irgendwie an den Start bringst. Das ist ja auch einfach mal mit übertrieben viel Handel oder beziehungsweise Ware einfach verbunden. Total. Also zu sagen, es wird ja einfach so Hof und Hund, sag ich mal, wird halt einfach immer noch deutlich größer. Und das ist dann natürlich nochmal irgendwie ein ganz anderes Scale, wenn man jetzt sagen würde, okay, ich schluck jetzt vielleicht irgendwie einen Tech-Konkurrenten und integriere den komplett. Das ist ja so gesehen da eigentlich gar nicht möglich.
Voll. Und wenn du das dann einfach noch verbindest, dass niemand den kennt und auch aus der Szene, wenn man dann so sagt, habt ihr den schon mal, war der in einem Meeting? Nee, war noch in keinem Meeting. Aber in irgendeinem Zirkel der Macht spricht er über die Sachen, die da passieren, weil am Ende gehört dem neben IKEA alles, was Möbel in Europa eigentlich ist. Und das ist schon insane.
Ja. Weißt du, wie viel Umsatz die machen?
Ich glaube 35 Milliarden.
Boah. Das ist auf jeden Fall krass, ja. Ja.
Und den, wie gesagt, also so, ich weiß nicht, ob das ein österreichisches Ding ist, weil Lutz ist ja auch österreichisch, Mateschitz auch Österreicher. Vielleicht sind die einfach so, dass die dann sagen, mit Presse wollen wir nichts zu tun haben, aber wir wollen halt den Powerplay machen.
Ich meine, es gibt ja auch ein paar Deutsche mit den Albrecht-Brüdern oder
ja,
Peter Schwarz, die so sind, aber so,
Schwarz, jetzt zum Beispiel auch, wäre wahrscheinlich der zweite, wo ich sagen würde, okay, weil man da, ne, wenn die, was sie jetzt, glaube ich, in Heidelberg, dieses künstliche Intelligenz hat, was sie bauen, so insane, ne? Wie denkt der? Also wie, weil. Ich selber habe keine große, keine Touchpoints mit Fremdkapital oder mit Venture Capital, aber es gibt halt Leute, die, oder wie Masayoshi Son von Softbank, ne? Der macht ja auch alles mit Leverage, alles mit Fremdkapital. Dem ist Geld, das bedeutet dem nichts, also der hat keine Angst davor. Der hat keine Angst davor, irgendein Stargate-Projekt mit OpenAI und Oracle zusammenzumachen und sich wieder so geisteskrank zu verschulden. Ja. Weil der ganz anders darüber nachdenkt. Ich würde gerne verstehen, wie denkt der, wie tickt der, dass es ihm so egal ist und dass man dann solche großen Sachen bewegen kann.
Finde ich auf jeden Fall einen guten Call. Also sehr, sehr spannend, da auch weiter reinzudenken und drüber nachzudenken.
Ja.
Sehr cool.
Werbung in eigener Sache. Wie bei AppScale, das sind nicht nur Marvin und ich, sondern mittlerweile mehr als 10 Personen, die hier im Hintergrund arbeiten und jeden Tag alles geben, damit die spannendsten D2C-Brands in Deutschland das beste AB-Testing und die beste Conversion-Rate-Optimierung bekommen, die sie verdient haben. Wir sind eine junge Agentur aus Köln, spezialisiert eben genau darauf, datengetriebenes AB-Testing für D2C-E-Commerce-Brands komplett in-house für die zu übernehmen. Und mit unserer einzigartigen Flywheel-Methode haben wir in den letzten 2 Jahren über 55 Love-Brands zu mehr als 60 Millionen Euro Mehrumsatz verholfen. Normalerweise platzieren wir in diesem Podcast nur E-Commerce-Gründer und Gründerinnen aus dem Dachraum. Heute wollen wir uns selber ein bisschen mehr in den Fokus rücken, wenn du Besitzerin oder Besitzer bzw. Marketingverantwortliche einer D2C-Marke bist und gerne mal wissen willst, was genau AB-Testing für deine Brand bedeuten könnte oder du das aktuelle Setup in deiner Brand einfach einmal hinterfragen möchtest, buch dir doch gerne unter www.appscale.de einen Termin oder schreib mir direkt auf LinkedIn. Was machen wir? Wir würden uns in dem ersten Schritt einmal kostenlos und unverbindlich einmal deine Zahlen angucken und daraufhin ein wirklich absolut unverbindliches, aber sehr detailliertes Audit anfertigen. Danach weißt du ziemlich gut, was in deiner Brand gerade gut funktioniert, was noch optimiert werden kann und alles weitere können wir von da besprechen. Und damit auch wieder zurück zum Podcast.
Dann lass uns doch mal in den zweiten Teil und Mokeko reinstarten, weil du hast eben gesagt, du hast die 100% Fokus auf Mokebo und die 25%, die du noch offen hast, willst du jetzt für Nua verwenden. Kommen da noch 25% dann für Mokeko dazu oder wie ist das quasi aufgeteilt? Weil
jetzt hasse mich.
Naja, aber wie ist es angefangen, dass du gesagt hast, ey, wir haben hier irgendwie Knowledge, was wir für Mokebo aufgebaut haben, Marktplätze funktionieren für uns und wir geben das jetzt mal an andere Player oder E-Commerce-Unternehmen weiter.
Genau, also Mokeko ist ja so eine Initiative, die wir geschaffen haben, um Brands, auch Retailern zu helfen, E-Commerce zu verstehen. Und Noah ist daraus entstanden. Ich sollte da hingehen und mal ein bisschen was über E-Commerce erzählen, habe einen Workshop gemacht. Wir haben damals beispielsweise Miss Pompadour geholfen, bei Amazon und Otto zu starten. Wir haben Ever und Pingpong geholfen, bei Amazon Gas zu geben, Ergobag, Affenzahn etc. Und eigentlich haben wir dabei halt gemerkt, dass dieses Knowledge-E-Commerce-Playbook, worüber wir ja gerade auch gesprochen haben, ist sehr teachable. Also man kann es sehr gut vermitteln, weil im Unterschied zu einer Love-Brand zu bauen, das ist, hat sehr viel mehr mit Viralität und Unplanbarkeit zu tun. Marktplätze sind sehr, also in größten Teil planbar. Wenn du ein geiles Produkt mit einem geilen Preis hast und wenn du dann das Playbook durchziehst, Operations, Performance, Marketing, Content, dann kannst du das groß machen und dann kannst du das planen. Bist ja besser planen als eine Marke viral zu bringen auf TikTok. Und dadurch, dass ich immer öfter so angefragt wurde oder irgendeiner mal gesagt hat, so helf doch, kannst du mal helfen, haben wir gedacht, okay, lass uns das ein bisschen professionalisieren. Ein guter Kumpel von mir, Kester, hatte selber damals mal eine große Amazon-Agentur, war dann CEO bei Startup Insider. Der hat auch gesagt, ey, ich hätte auch Bock mitzumachen. Wir wollten erst das wirklich so Full-Scale-Agentur machen, das ist auch noch nicht out of the picture, aber momentan haben wir gesagt, die Anfragen, was wir auch merken und lernen, ist, dass die Brands gerne Top-to-Top sprechen wollen. Die wollen nicht nur in den Anbahnungsgesprächen mit dem Gründer reden, wie es oft bei Dienstleistern ist, und dann aber in der Umsetzung arbeiten sie nur noch mit dem Junior zusammen. Das haben wir zumindest gelernt, dass das oft so ist. Und deshalb haben wir gesagt, wir machen ein kleines Produkt, aber es ist Top-to-Top. Ist verhältnismäßig teuer, aber wir machen dann halt Workshops, wir machen Coaching-Calls, wir fahren da hin und erklären denen was etc. Und das machen wir dann. Und das ist jetzt erstmal das, womit wir gestartet sind, was echt gut ankommt. Wir haben echt ein paar Kunden und da kommen immer wieder ein paar neue dazu. Und wir haben jetzt ein Vehikel, wo wir sagen können, und da würde ich eigentlich sagen, ich würde es fast rausnehmen aus einem Unua und Mokebo, wo ich bei beiden als Geschäftsführer auch irgendwo Verpflichtungen habe, vor allem bei Mokebo. Dass das einfach fast so ein bisschen Freizeit ist. Es macht mir einfach Spaß. Ich habe damals an meiner alten Hochschule, war ich Dozent für Distributionspolitik, habe da so ein bisschen Geld nebenbei bei der Gründung verdient. Ich halte ab und zu mal eine Keynote. Das macht mir einfach Spaß. Ich habe Lust, über das Thema zu reden. Und wenn man dadurch noch ein bisschen was nebenbei verdienen kann und anderen helfen kann, dann war das so ein bisschen so head first. Einfach mal machen.
Finde ich auf jeden Fall, also es ist sinnig, auf jeden Fall dieses Wissen weiterzugeben. Ich hoffe, vielleicht kannst du auch noch ein bisschen Wissen hier droppen, weil ich glaube, Marktplätze, entweder man macht es ganz oder man macht es gar nicht. Also ich glaube, viele Leute haben vielleicht auch einfach gar nicht so krassen Touchpoint zu Marktplätzen, vor allem vielleicht, wenn sie starten. Also ich glaube, viele sind ja einfach sozusagen Online-Shop first von dem Gedanken her rausgekommen. Wie hat sich denn vielleicht so ein bisschen das Marktplatz-Game in den letzten Jahren verändert? Was sind vielleicht so paar Herausforderungen auch, die irgendwie so Brands halt irgendwie so aktuell irgendwie einfach haben, wenn sie so zum Thema Marktplatz kommen? Weil ich glaube, so ein absolut reiner Selbstläufer, wie vielleicht Amazon FBA 2016 war mit einem kleinen Produkt, ist es halt schon lange nicht mehr. Das heißt sozusagen, die Komplexität da ist einfach auch immens hoch geworden. Was siehst du da gerade vielleicht so für allgemeine Herausforderungen?
Also ich glaube, man hat eine Entwicklung in der Breite. Es sind super viele Marktplätze dazugekommen. Also eigentlich jeder Retailer, ob Mediamarkt, Douglas, Shop-Apotheke, Home24, Lutz, alle sind zum Marktplatz geworden. Oftmals über Miracle als Marktplatzplattform, die das enabled. Das heißt, in der Breite kann man inzwischen jetzt als Seller fast überall auf jedem Online-Shop verkaufen. Und in der Tiefe hat sich auch einiges verändert, beispielsweise bei einem Amazon, dass es immer mehr so dieses Hands-off-the-Wheel-Prinzip ist. Du kannst eigentlich immer weniger über die Zeit selber bestimmen. Amazon übernimmt immer mehr und mehr zu sagen, wir werden irgendwann auch mit KI deine Produkttexte anpassen und angleichen, wir gleichen deine Bilder an. Früher hast du wirklich super viel im Self-Service machen können und optimieren können in der kleinsten Kommastelle. Und heute ist es eigentlich so, du kannst eigentlich immer weniger machen. Das heißt, umso wichtiger wird, dass du ein gutes Produkt hast, zu einem guten Preis, in einer guten Qualität, mit einem guten Kundensupport danach, weil Content und Präsentation auf Marktplätzen, speziell ist auf einem großen Amazon, sich immer mehr normalisiert, weil die immer mehr dir sowieso nicht mehr erlauben, weil die halt sagen wollen, wir wollen eine Experience haben. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was auffällig ist. Deshalb hat sich das schon verändert. Du hast in der Breite mehr Optionen, weil du es mehr streuen kannst. Wir sind ja auch auf Lutz und Home24 als Seller aktiv. Auf Obi, die sind hier zum Marktplatz geworden. Du kannst relativ gut dahin expandieren. Und in der Tiefe musst du dann halt einfach schauen, wie viel Automatismus ist da jetzt schon, wie viel kannst du überhaupt selber noch machen und wie sehr musst du dich wirklich auf Produktentwicklung fokussieren. Und das ist ja etwas, worin wir sehr, sehr stark sind bei Mokebo und auch nur einen krassen Footprint drin haben. Produktentwicklung ist das Allerwichtigste, dann kriegst du es auch auf jedem Marktplatz, ob Amazon oder so, verkauft. Und die Optionen sind halt da, weil es so viele gibt inzwischen.
Gibt es dann da so ein krasses Playbook, das ihr oder jetzt bei Mokeko dann runtergeschrieben habt und sagt, es müssen eigentlich immer diese ersten drei Schritte sein und keine Ahnung, von der Reihenfolge her kommt immer als erstes Amazon, dann kommt danach Otto und wer weiß, was sozusagen dann vielleicht branchenspezifisch danach kommt, weil ihr werdet jetzt keine Möbel auf Douglas verkaufen.
Genau, also eigentlich genau wie du es gesagt hast, fast immer, auch wenn dann der Brand-Owner sagt, oh, lass doch mal lieber zuerst irgendwie auf Obi, weil das passt besser zu unserem Produkt, sag ich immer, stop it, fang mit Amazon an. Auch wenn du nicht glaubst, dass man Steppjacken auf Amazon verkaufen kann, das funktioniert. So, bevor wir zu Zalando und About You gehen, Amazon. Weil einfach Amazon, jetzt kamen ja letztens die Zahlen raus, 60% vom gesamten deutschen E-Commerce ist Amazon. Otto, oftmals der zweite, weil der zweite der Generalist ist, der also sozusagen bei von Elektronik über Bekleidung über Nahrungsergänzungsmittel nicht so stark, aber so Home and Garden und so kann er ganz gut. Und dann gehst du in die Spezialisten. So ist wirklich das Playbook, dass ich das auch immer sage, weil du auch bei Amazon am meisten über Marktplatz lernen kannst, weil Amazon ist immer noch by far most sophisticated, wie man die Produkte da präsentiert, wie gut das Performance-Marketing ist, wie detailliert man Performance-Marketing machen kann. Und die anderen, dann wird das immer mehr so, kannst auf Douglas sein, aber du kannst jetzt nicht, du listest das und hoffentlich verkaufst du was, weil mehr kannst jetzt da kein Marketing machen oder so, es gibt jetzt nicht viele Möglichkeiten. Genau, von daher ist es eigentlich schon, wie du sagst.
Okay, krass.
Wie bewertet man denn vielleicht auch so ein bisschen dann die richtige Relevanz von dem Marktplatz? Also sozusagen, ich weiß nicht, ob ich das richtig im Kopf habe, aber ich glaube, irgendwie Hornbach hat auch, glaube ich, einen Marktplatz. Wenn ja. Und da wart ihr mit Mokebo beispielsweise, glaube ich, gar nicht erfolgreich, ja, oder beziehungsweise es hat nicht so performt, wie ihr euch es vorgestellt habt. Wie viel Zeit gibt man denn irgendwie einen neuen Marktplatz? Wie viel Zeit steckt man rein, in den vielleicht auch zu optimieren? Und wie und wann bestimmt man vielleicht auch so ein bisschen so, okay, cut it out?
Ja, du merkst es relativ schnell, muss ich sagen, weil wir zum Beispiel jetzt bei Obi gemerkt haben, dass es voll gut funktioniert. Sehr schnell gemerkt haben, dass es gut funktioniert. Bei Hornbach sehr schnell, dass gar nichts funktioniert. Dann gehen wir natürlich schon, weil wir schon eine Stimme in der Szene haben, können wir natürlich schon mit den Leuten da auch intern sprechen, mit den Marktplatzverantwortlichen etc., dass man halt erstmal sagt, man geht ins Gespräch. Auch ich helfe dann wieder, deshalb meine ich auch Mokeko mit Retailer, also ich helfe auch gerne den Marktplätzen, bessere Marktplätze zu sein. Ja? Dann sagst du halt, oftmals ist es Sichtbarkeit. Ne? Entweder du entscheidest als Marktplatz, du gibst einem neuen Produkt, wenn du Marktplatz wirst, einen Sichtbarkeitsboost und auf Sitzsack Outdoor ranken neue Produkte dann erstmal für eine gewisse Zeit auf Suchergebnisseite 1 und 2. Entweder machst du es so und gehst anorganisch da dran, damit dann erstmal Klicks draufkommen können, wenn da eine gute Conversion Rate ist, dann fängt das Produkt an, höher gerankt zu werden organisch. Oder du bietest von Anfang an Performance Marketing an, dass derjenige auf das Wort PPC-Ads schalten kann. Wenn du aber beides nicht machst, dann ist dein Top-Produkt, was auf Amazon Bestseller ist, auf was Otto Bestseller ist, was bei Google Shopping super funktioniert, Outdoor-Sitzsack auf Suchergebnisseite 13, bis dahin klickt halt keiner. Und dann kann es nicht funktionieren. Das ist so wirklich so dieses Einmaleins eines Marktplatzes, wo du sagst, okay, das muss halt schon funktionieren. Und wenn du merkst, dass es nicht funktioniert und sie dir keines von beiden anbieten können, weder einen Sichtbarkeitsboost noch Performance-Marketing, dann sagen sie dir halt irgendwie, ja, aber vielleicht ist es auch nicht so relevant, dann sage ich dir, ey, wir sind Bestseller hier, Bestseller hier, Bestseller hier. Wir wären Bestseller bei euch, wenn die Produkte gefunden werden. So. Und das ist dann so ein bisschen da, wo wir dann irgendwann entscheiden, den Stöpsel zu ziehen, weil am Ende des Tages, ich will es dann auch einfach clean haben. Ich will dann einen clean Sales Channel Mix haben und nichts haben, was irgendwie 5 Bestellungen am Tag macht. Das bringt es dann auch nicht.
Gibt es irgendwelche Produkte, wo du generell sagen würdest, bei denen macht es absolut Sinn oder absolut gar keinen Sinn, die auf Marktplätzen drauf zu haben?
Kannst ja alles machen.
Aber das heißt so gesehen, ich wollte nämlich eine sehr ähnliche Frage stellen, deswegen habe ich gerade so ein bisschen geschmunzelt. Gibt es irgendwie so Produkte, wo du sagen würdest, hey, ich würde eher sozusagen den Shop als erstes priorisieren oder eher erstmal sozusagen Marktplatz? Weil ich stelle mir jetzt so ein bisschen vor, also ich habe jetzt einfach im Kopf eure Produkte bei Mokebo. Das ist halt irgendwie jetzt für mich ziemlich sinnig. Da gibt es irgendwie 5 verschiedene Marktplätze, wo man es wahrscheinlich gut machen kann. Das ist sozusagen von den Setup-Kosten wahrscheinlich auch ziemlich überschaubar, sozusagen, was da auf einen zukommt. Aber beispielsweise, wenn ich jetzt irgendwie ein Serum gegen Nagelpilz habe, beispielsweise das jetzt irgendwie auf Amazon direkt als erstes oder vielleicht auf Douglas zu verkaufen, eher vielleicht nicht so der smarteste Weg. Hast du da irgendwie sozusagen grundsätzlich so Kategorisierungen, wo du dann auch eher sagst, so, weil du kennst ja eben, also wir haben eben gesprochen, Miss Popper, du kennst so, ihr habt noch viele andere Cases sozusagen mit da drin, wo man dann sagt, okay, hey, nee, sorry, da bin ich, und das ist ja eben auch die Aufgabe einer guten, ja, Agentur, was ihr am Ende ja irgendwie auch so ein bisschen seid, so, hey, da sind wir jetzt gerade irgendwie eher der falsche Ansprechpartner, das ist vielleicht eher ein Shop-Thema.
Ja, also ist natürlich ein guter Punkt, und ich glaube, dann hilft es, das gemeinsam zu eruieren, weil was geil an Amazon und Google Trends und etc., Systrix und so ist, du kannst halt viele Daten pullen, um erstmal zu analysieren, wo ist der Markt denn größer, wie viele Leute suchen denn nach so einer Creme, ja. Ist das im Vergleich zu anderen Verticals, zu der leichten Steppjacke, zu dem Sitzsack Outdoor, zu dem Kleiderschrank klein, in welchem Scale befindet sich das? Weil dann kann ich selber mit internen Daten halt sagen, okay, dann sprechen wir von so und so viel Umsatz, weil ich kenne Umsätze aus Möbelbereichen, ich kenne Umsätze aus Fashionbereichen und von anderen Kunden jetzt aus dem Wandfarbenbereich oder so kenne ich ja so ein bisschen jetzt die Eindrücke und kann dann sagen, okay, ich weiß nicht, was du, also entweder musst du einen komplett neuen Demand kreieren, weil es eine Innovation ist, dann ist vielleicht der Shop besser, weil du dann durch Push-Marketing, durch Influencer-Marketing oder so erstmal einen Hype kreieren kannst. Das ist natürlich trotzdem eine riesen Herausforderung. Marktplätze sind immer Pull. 3000 Leute suchen nach dem Wort, dann kannst du runterbrechen, so und so viel Clickrate wirst du haben, wenn du auf Suchergebnisseite ein bist, so viele Käufe wirst du machen, dann kannst du es halt selber entscheiden. Auch diese Heuristik dahin zu kommen, helfen wir halt gerne mit zu sagen, okay, es gibt alle Daten, es gibt alle Tools, mit denen du das analysieren kannst, um selber zum Punkt zu kommen, ist überhaupt pullmäßig schon genug Nachfrage für dein Produkt da? Und wenn es nun ein bisschen da ist, dann sage ich halt, warum nicht dieses Teachable, dass es ist umsetzbar, es ist nicht ein Riesen, es ist keine Raketenwissenschaft, Amazon zu meistern, wirklich nicht. Da ist ein Online-Shop zu meistern viel schwerer, finde ich persönlich, oder profitabel zu meistern. Warum es dann nicht ausprobieren? Ne? Ob dann wirklich auch die Breiten und dann irgendwie diese Nischen-Marktplätze, die dann nochmal aufwendiger sind anzubinden, weil es keine Plugins gibt und du brauchst dann irgendwie eine Agentur, die dir ein Plugin schreibt und so, das ist dann nochmal was anderes. Aber so diese Big Player, wenn dann Nachfrage da ist, why not?
Okay. Finde ich gut. Auf jeden Fall, glaube ich, jetzt einmal rund um den E-Commerce-Space irgendwie komplett ausgeholt und alles irgendwie ein bisschen behandelt. Sehr spannende Journey, die du auf jeden Fall hast. Gibt es denn vielleicht abschließend noch Sachen, wo du sagst, hier, das muss jeder irgendwie wissen, wenn er im Marktplatzbereich starten möchte? Oder
Der muss wissen, wie die Website heißt. Die heißt www.mokeko.de.
Mokeso.
Mokeso. Oder Mokeso, je nachdem. Mokeso
finde ich, die spanische Aussprache finde ich auch ein bisschen besser,
muss ich sagen. Die ist nicht schlecht, das habe ich heute auch schon gelernt. Ich meine, ich bin jetzt auch kein super, also ich kenne mich mit Marktplätzen gut aus, da ist super viel Spiel drin. Ich selber weiß auch, wie geil ist ein Online-Shop zu haben. Ich glaube, beides in Kombi kann richtig cool sein, weil Marktplätze können dir Cashflow bringen, sehr Cashflow-positiv sein, sehr planbar. Webshop ist wenig planbar, viel Kosten drin. Mach einen Mix aus beiden und du kannst es so ein bisschen querfinanzieren. Deshalb bin ich halt ein großer Fan von. Und ich habe noch niemanden gehört, der wirklich da dann verkauft und sagt, es schadet meiner Marke. Das sagt jeder vorher. Ich will noch nicht auf Amazon. Aber noch keiner hat dann wirklich gesagt, wie eklig, dass du auf Amazon jetzt dein Listing hast. Also
ja, vor allem muss ich auch überlegen, was man ja auch einfach immer wieder merkt, so diese Abstrahleffekte von Performance-Marketing, die dann sozusagen am Ende irgendwie auf einen Online-Shop zahlen. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht auch schon mal irgendwie Produkte auf Amazon bestellt habe, weil ich weiß, dass es morgen da und halt nicht erst in 3 Tagen.
Ja.
Das heißt, so gesehen ist es halt einfach von der
Budget-Effizienz
auch einfach absolut dumm, ist nicht zu machen.
Ja.
Ja, finde ich gut. Sehr cool. Dann lass uns mal zum Abschluss noch zur Frage kommen, was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast? Kann E-Commerce-wise sein, kann unternehmerisch sein, aus dem Leben?
Ja, es ist sehr so hart, aber mutig sein. Hat mal mein Stiefvater zu mir gesagt, als es dann auch da so ein bisschen um unternehmerische Entscheidungen und so ging, zu sagen, manchmal muss man auch einfach mutig sein. Das ist jetzt sehr platt, aber das ist am Ende... ist da vieles drüber. Ich meine, hier wurde auch was gegründet, hier wurde auch investiert. Ihr habt mir gerade die Summe gesagt und so. Das macht man nicht einfach so, hätte man auch in irgendwas anderes stecken können. Aber gehört auch Mut dazu. Glück ist immer ein wichtiges Thema, aber du kannst Glück nur erzwingen, wenn du halt mutige Entscheidungen triffst. Und das ist so ein bisschen mein Mindset jetzt auch.
Finde ich gut. Ich glaube, das hat eine wunderbare Stunde ist das hier geworden. Und
perfekt.
Ich bin auch eigentlich tatsächlich sehr zufrieden, wie wir es geschafft haben, alle 3 Bereiche so ein bisschen abzuklappern. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht.
Ja, sehr. Super. Super recherchiert.
Super,
vielen Dank. Ich melde mich dann nochmal, wenn es um mein Biopic geht.
Ja, hier muss ich natürlich Credibility geben an unsere Mascha, die sozusagen das macht. Also das habe ich jetzt nicht persönlich gemacht. Deswegen freue mich sehr. Ich bin sehr zufrieden. Bin sehr gespannt, wie es sich verhält. Und wir haben ja schon drüber gesprochen, vielleicht muss man Köln auch mal wieder ein bisschen mehr auf die Karte packen. Das heißt, so gesehen freut mich natürlich auch immer, wenn man sozusagen nach so einem Podcast dann irgendwie weiß, was jeder macht und irgendwie auch einfach ein gutes Verhältnis hat.
Voll.
Und man sozusagen vielleicht das Gründernetzwerk hier noch ein bisschen stärkt. Deswegen vielen Dank für dein Kommen. Ich bin sehr beeindruckt, wie ihr es auch irgendwie geschafft habt, da jetzt hinzukommen, wo ihr seid. Und kann mich nur drauf freuen, zu sagen, wie es weitergeht.
Ja, freut mich. Danke für die Einladung nochmal. War ein schönes Gespräch. Danke euch,
Philipp. Ciao, ciao.
Vielen Dank. Ciao.
Werbung in eigener Sache. Wir bei Appsgeld, das sind nicht nur Marvin und ich, sondern mittlerweile mehr als 10 Personen, die hier im Hintergrund arbeiten und jeden Tag alles geben, damit die spannendsten D2C-Brands in Deutschland das beste AB-Testing und die beste Conversion-Rate-Optimierung bekommen, die sie verdient haben. Wir sind eine junge Agentur aus Köln, spezialisiert eben genau darauf, datengetriebenes AB-Testing für D2C-E-Commerce-Brands komplett in-house für die zu übernehmen. Und mit unserer einzigartigen Flywheel-Methode haben wir in den letzten 2 Jahren über 55 Love-Brands zu mehr als 60 Millionen Euro mehr Umsatz verholfen. Normalerweise platzieren wir in diesem Podcast nur E-Commerce-Gründer und Gründerinnen aus dem Dachraum. Heute wollen wir uns selber ein bisschen mehr in den Fokus rücken, wenn du Besitzerin oder Besitzer bzw. Marketingverantwortliche einer D2C-Marke bist und gerne mal wissen willst, was genau AB-Testing für deine Brand bedeuten könnte oder du das aktuelle Setup in deiner Brand einfach einmal hinterfragen möchtest, buch dir doch gerne unter www.appsgeld.de einen Termin oder schreib mir direkt auf LinkedIn. Was machen wir? Wir würden uns in dem ersten Schritt einmal kostenlos und unverbindlich einmal deine Zahlen angucken und daraufhin ein wirklich absolut unverbindliches, aber sehr detailliertes Audit anfertigen. Danach weißt du ziemlich gut, was in deiner Brand gerade gut funktioniert, was noch optimiert werden kann, und alles weitere können wir von da besprechen.